Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, hinter uns liegt eine Woche voll von Handball-Themen. Wir müssen uns mit einigen Themen beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof. Das meine ich natürlich wie immer nicht allein, sondern zu den Experten eingeladen. Das ist der Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, wir haben einiges uns vorgenommen und lassen uns mal vielleicht so ein bisschen mit den News der Woche vielleicht mal starten und mit der ersten Vertragsverlängerung, die wir uns beschäftigen. Denn, das müssen wir zugeben, der Patrick Götzky, Rechtsaußenspieler, hat den Vertrag verlängert bei den Rhein-Neckar-Löwen bis 2023. Quasi folgerichtig, denn er ist ja wirklich, steht für die Löwen wie kein anderer.
Genau. Ja, er ist seit 2007 bei den Löwen unter Vertrag und hat bisher 544 Pflichtspiele absolviert. 1543 Tore geworfen, also wirklich die Verkörperung der Löwen, nachdem ja Uwe Gensheimer zwischenzeitlich dann in Paris unterwegs war. Spätestens da ist er ja die Identifikationsfigur geworden des Vereins und ich denke mal, er wird auch in seiner Karriere nirgendwo anders mehr spielen, jetzt bis 2023 verlängert. Warum auch nicht? Er ist für mich definitiv die richtige Wahl auf der Position. Er kann immer noch gute Leistungen bringen, auch wenn er in den letzten Jahren durchaus schwankendere Leistungen gebracht hat. Aber alles in allem, denke ich mal, auf jeden Fall die vollkommen richtige Entscheidung für beide Seiten.
Das denke ich auch, dass es die richtige Entscheidung war, dort mit ihm zu verlängern, den neuen Vertrag dann auszubauen. Wie gesagt, steht da für ihn einfach und ist ja wirklich jemand, der schon sehr, sehr lange mit dabei ist. Man guckt 2007 schon, also das ist schon wirklich eine ordentliche Zahlung. Ich denke nicht davon aus, dass er nochmal irgendwie den Verein wechseln wird. Kommen wir jetzt dann vielleicht zu ein, zwei Neuverpflichtungen und fangen an bei der HSG Wetzlar, denn die haben auch eine Personalie bekannt gegeben. Wir haben es ja vorher so gesprochen, die haben viele Menschen in ihrem Kader, die ihren Vertrag am Ende der Saison auslaufen wird. Jetzt haben sie die ersten Abgang verkündet mit Stefan Knär. Dafür haben sie schon den direkten Ersatzspieler geholt, der gar nicht schlechter ist.
Ja, sie haben den schwedischen Nationalspieler Philipp Henningsson verpflichtet, der für 2 Jahre unterschrieben hat. Er kommt aus Kristianstad und hat dementsprechend in dieser Saison jetzt auch schon Champions-League-Erfahrung sammeln können. Und hat bisher 28 Länderspiele absolviert, ist wirklich ein Talent mit großem Potenzial, für den, denke ich mal, Wetzlar auch eine gute Adresse sein sollte. Und für Stefan Knär endet seine Reise bei Wetzlar. Da bin ich dann wirklich gespannt, wo er hingeht. Man hat sich die Entscheidung natürlich nicht einfach gemacht, hat man verlauten lassen vom Verein. Und ich denke, wenn man die
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chance hat, einen Philipp Henningsson dann zu verpflichten, ist das auf jeden Fall eine Sache, die man so machen muss als HSG Wetzlar. Von daher, es wird auf jeden Fall, es kommt der nächste spannende, wirklich spannende junge Spieler in die Bundesliga. Gibt ja jetzt schon einige für den nächsten Sommer. Und guter Transfer für die HSG.
Das ist schon ganz freundlich mit sich als Sonnersack Groß mit dem THW Kiel. Da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Beschäftigen uns weiter mit der aktuellen Saison. Da müssen wir natürlich auch erwähnen, dass liebe Till Klimke Torhüter bei der HSG Wetzlar erstmal ausfallen wird nach einem Kopftreffer. Das sollte auf jeden Fall nicht außer Acht gelassen werden. Das ist, ich denke, Tim, ihr kennt es beide als Torhüter. Da tut weh, wenn so ein Ding gegen einen Kopf knallt, auch wenn man sich ein bisschen schüttelt. Aber ist natürlich erstmal so, dass erstmal ausgefallen ist. Deswegen wünsche ich mir Ihnen dort die gute Besserung und wollen dann, und bevor wir uns mit den Spielen beschäftigen der Bundesliga, noch eine weitere Personal beschäftigen, die uns soeben kurz vor unserer Aufnahme erreicht hat, denn Joshua Thiele hat bekannt gegeben, er wechselt ab 2020 zur GWD Minden.
Genau, der 21-jährige Kreisläufer der TSV Hannover-Burgdorf wechselt nach Minden und bisher hat er natürlich mit Hannover vor allem im DHB-Pokalfinale gestanden, ein großer Erfolg für ihn. Dazu hat er eine EM-Bronzemedaille im Jugendbereich ergattern können und wurde dort auch als bester Abwehrspieler des Turniers ausgezeichnet. Von daher auch hier wirklich ein junger Spieler, der Potenzial hat und in Hannover natürlich mit Pevnov und Brozovic zwei gute oder sehr gute Kreisläufer vor der Nase hat. Von daher denke ich mal, für ihn auch ein guter Schritt, zum Minden zu gehen und einfach mal vielleicht noch mit mehr Spielpraxis dann sich noch mehr weiterentwickeln zu können. Und ich denke, für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Natürlich für Hannover. Bitter, schon ein bisschen bitter, finde ich, ihn abgeben zu müssen, aber so ist es nun mal. Aber alles in allem, denke ich mal, vor allem für ihn, denke ich mal, die richtige Entscheidung.
Ja, das denke ich auch. Zumal er dann auch die Rolle reinnehmen soll, die ja Magnus Gülerüt hinterlassen. Der wird ja wechseln 2020 nach Magdeburg. Also von daher haben dann auch die Mittener dort ihre Planstelle gesprochen auf der Kreisposition nach dem Abgang von Gülerüt. Und mal gucken, ob er den nächsten Schritt machen kann. Ich glaube, gerade kreismäßig sind wir in Deutschland wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Deswegen müssen wir natürlich auch einiges nochmal einen Schritt nach vorne machen müssen, wenn er dann mal irgendwie nur irgendwann Nationalmannschaft spielen möchte. Tim, lass uns dann vielleicht auch mit bei den Hannoveranern bleiben, bei den Recken bleiben, denn die haben ja auch wieder gewonnen, sind ja momentan wirklich die sehr, sehr starke Mannschaft, mit oben dabei, war ja nicht mit so zu rechnen, aber gestern mussten sie ganz schön kämpfen, am Ende 29 zu 25, nachdem sie in der ersten Halbzeit mit 16 zu 11 zurückgestanden, haben sie in der zweiten Halbzeit eine unfassbare Defensivleistung gelegt, nur 9 Tore zugelassen, und das war schon richtig, richtig stark.
Ja, vor allem ein wichtiger Faktor, eigentlich der wichtige Faktor des Spiels, Domenico Ebner, der in der zweiten Hälfte überragend gehalten hat, 9 Paraden, 50% gehalten, du hast gesagt, nur 9 Bälle reingelassen, das ist wirklich eine überragende Leistung von ihm mal wieder, nachdem in der ersten Halbzeit Urban Lesjak mit 6 Paraden und 27% solide gehalten hat, auf der anderen Seite Katsianis mit 7 Paraden und 24%, für Erlangen definitiv eine sehr bittere Niederlage. Es sah wirklich lange danach aus, als könnten sie hier in Hannover Punkte mitnehmen, die definitiv so auch nicht eingerechnet gewesen wären. Man hat es wirklich lange kontrolliert bis zur 40. Minute. Da kamen dann die Hannoveraner ran, konnten dann knapp 12 Minuten vor Schluss ausgleichen und auch das erste Mal in Führung gehen und von da an sich auf 3 Tore und am Ende dann auf 4 Tore absetzen. Für die Moral auf jeden Fall sehr, sehr gut für Hannover, so ein Spiel dann umbiegen zu können. Das ist auf jeden Fall sehr stark, spricht für den Charakter der Mannschaft und ihre Erfolgsgeschichte in dieser Saison geht weiter und damit sind sie jetzt auch wieder auf Platz 2 in der Tabelle.
Genau, haben sich ja mit dem Sieg gerechnet. Warum? Das können wir gleich noch ein bisschen genauer besprechen. Bevor wir uns auf die nächsten Teams möchte ich noch einen Thema auf jeden Fall ansprechen. Carsten Lichtlein, gestern relativ wenig Spielzeit, hätte man vielleicht nochmal in der Schlussphase bringen können, um vielleicht nochmal ein bisschen was anderes hinzubringen. Am Ende hat er trotzdem den Rekord gebrochen oder beziehungsweise eingestellt von Herrn Jan Holpert. 625 Spiele. Eine unfassbare Anzahl.
Ja, definitiv. Also
das sind nur Ligaspiele, genau, nur Ligaspiele, genau, das dürfen wir nicht vergessen.
Nur Ligaspiele, ja. Und dieser Rekord hielt jetzt über 20 Jahre lang. Und für Carsten Lichtlein ist ja noch nicht mal ein Ende in Sicht. Er hat ja, glaube ich, noch bis 2021 Vertrag in Erlangen. Also jetzt noch diese Saison und danach die Saison. Da ist dann definitiv noch einiges an Spielen drin. Und vielleicht denkt er sich, dann mache ich dann vielleicht auch die 700 noch voll. Wer weiß. Aber mal schauen. Auf jeden Fall, er hat ja auch selber gesagt, solange der Körper mitmacht und die Leistung stimmt, will er definitiv weitermachen. Und so schlecht hält er jetzt bisher auch in Erlangen nicht in der Saison. Von daher würde ich sagen, können wir uns doch auch auf ein paar Jährchen vielleicht sogar noch freuen. Und er wird auf jeden Fall diesen Rekord jetzt noch weiter ausbauen.
Wenn wir es mal richtig rechnen und er alle Spiele nächstes Jahr spielen würde, dann würde er zur selben Zeit ungefähr wieder die 700 Spiele schaffen. Das ist wirklich eine unfassbare Anzahl. Also das muss man wirklich sagen. Respektvoll, mein absolut sympathischer Kerl auch, habe ihn mal treffen können. Wirklich, eine Bereicherung für den Handballsport. Dem lassen vielleicht ein, zwei Ergebnis vielleicht ein bisschen schneller abhandeln. Ich denke, dass das THW Kiel gegen Baling klar gewonnen hat mit 36-28. Da war mit eigentlich schon zu erwarten, wobei man vielleicht gedacht hat, okay, Baling kann vielleicht ein bisschen näher rankommen. Und die Füchse auch, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. 32-27 gegen Wetzlar gewonnen. Es war ein hartes Stück Arbeit, was sie dort leisten mussten, und hat am Ende natürlich mit Frederik Gentz in den letzten 6 Minuten 4 Bälle gehalten hatte und 57%-Quote nochmal einen entscheidenden Faktor. Trotzdem, die Berliner, wichtig ist der Sieg mit dabei gewesen, auch wenn nicht alles Gold war, was glänzt.
Ja, definitiv. Natürlich wieder eine starke Leistung von Hans Lindberg, wie eigentlich bisher in jedem Spiel der Saison, so ein bisschen die Lebensversicherung mit 10 Toren bei 13 Versuchen, 5 von 6, 7 Meter reingeworfen, und du hast gesagt, ein hartes Stück Arbeit, definitiv. Wetzlar hat lange wirklich gut mitgehalten, sich auch immer wieder rangekämpft, lang zwischenzeitlich mal mit 6 Toren hinten, kam dann wieder auf 3 ran. Da haben die Berliner auch ein bisschen gewackelt, aber am Ende konnten sie es dann einigermaßen souverän dann noch nach Hause schaukeln. Natürlich bei Berlin auch in diesen Wochen wieder viele Verletzte im Kader, beziehungsweise nicht im Kader dann. Aber alles in allem, ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, sie sind einfach froh, wenn sie die Spiele dann gewinnen und damit einfach weiter auch oben dran bleiben. Sind jetzt 4 Punkte hinter den Kielern und damit im Moment Fünfter. Mal schauen, wie es die nächsten Spiele jetzt noch weitergeht vor der Winterpause. Sind ja jetzt noch 3 Spiele für sie in Erlangen, gegen Leipzig und in Stuttgart. Das sind auf jeden Fall Spiele, die sollte man eigentlich vom Anspruch her gewinnen. Aber man weiß natürlich, wie diese Liga ist, und da kann man sich auf jeden Fall nicht ausruhen und muss immer weiter hart arbeiten, und das wissen die Berliner auch.
Auf jeden Fall, das wissen sie ganz genau, das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Lass uns vielleicht auf eine Szene sprechen, die bei einem gewissen Bob Hanning für sehr viel Frust gesorgt hat, denn Marilo Masenic, der Kreisläufer, ist jetzt im vierten Spiel, in den letzten 4 Spielen zum dritten Mal vom Platz verwiesen worden, hat sich schon über Letzte gegen Kiel aufgeregt, jetzt wieder aufgeregt. Ich hab's leider nicht sehen können, da ich gestern zu der Zeit im Zug war auf Richtung Heimat, und würde mir die Szene gerne mal angucken. Kann ich aber leider nicht, weil Sky diese Szene nicht in den Highlights entsprechend präsentiert. Das ist natürlich ein Thema, Tim. Und wenn man auch mit anderen Sportlern mithalten will, das musst du einfach zeigen, denn das ist Diskussionsmaterial, das kann man sich mal anschauen. Das muss einfach gezeigt werden. Da muss man sich einfach mal sehen können, hey, ist das eine rote Karte? Kann man das wirklich so geben oder halt nicht? Weil sonst musst du das ganze Spiel angucken und zu der Zeit Vorspiel, das ist halt schwierig.
Ja, definitiv. Es war mir genau dasselbe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch selber Training, von daher konnte ich es auch nicht live verfolgen. Und in den Highlights war es weder zu sehen, noch irgendwie wurde es überhaupt angesprochen, was ich auch sehr fragwürdig finde. Von daher, generell mit den Highlights von Sky bin ich generell nicht wirklich zufrieden, weil einfach so ein Spiel in 2,5 Minütchen da ein bisschen mit hier ein paar Toren, hier ein paar wichtige Paraden. Also es geht auf jeden Fall eigentlich noch mehr, aber nun gut. Von daher kann ich da auch nicht viel zu sagen, ob das jetzt wirklich eine berechtigte rote Karte war. Natürlich ist es jetzt schon auffällig mit 3 roten Karten in 4 Spielen, dass die Schiedsrichter ihn da irgendwie auf dem Kieker haben. Von daher, ein bisschen Geschmäckle ist auf jeden Fall dabei. Aber wie gesagt, ohne es gesehen zu haben, ist es natürlich jetzt schwierig zu beurteilen.
Auf jeden Fall, deswegen hoffen wir mal, ich habe es über Twitter schon geschrieben, dass da ein bisschen was beändert wird, denn wie gesagt, Fußball wird da 10 Wiederholungen gezeigt, im Handball kriegst du nicht eine einzige zu sehen und nicht mal ist in Realgeschwindigkeit, das ist auf jeden Fall etwas, wo man dann vielleicht auch mal ansetzen sollte, wo auch die HBL vielleicht mal Druck machen soll, denn sie hat auch in ihrem Interesse, dass man einfach solche Geschichten einfach zeigt. Natürlich, es ist natürlich nicht so gut für die Schiedsrichter, klar, aber wir sehen es im Fußball, wovon lebt der Fußball? Man kann darüber diskutieren, man kann Szenen sich wieder anschauen, darüber hat man halt immer wieder was, womit man einfach, immer wieder in den Medien einfach bleiben kann, ob es überhaupt richtig gewesen ist oder halt nicht. Dann der Sieg der Rhein-Neckar-Löwen, 32-28, es war ein harter Kämpfer da, aber am Ende dann doch der verdiente Sieg für die Löwen, haben wir wieder gesehen, da läuft noch nicht alles zusammen rund. Aber Tim, das ist eigentlich die größte Überraschung des ganzen Spieltags, war das Spiel der Eulen Ludwigshafen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Vor dem Spiel habe ich gesagt, okay, gut, die Flensburger werden sich wahrscheinlich schwer tun. Das Spiel am Ende vielleicht mit 3-4 Toren Unterschied gewinnen. Ja, am Ende gewinnen die Eulen Ludwigshafen mit 25-23. Und ich frage mich, was war los?
Ja, das hat sich, glaube ich, Mike Machula auch gefragt. Also das war wirklich ein sehr interessantes Spiel. Also von Anfang an hatten die Eulen eigentlich die Oberhand in diesem Spiel, haben wirklich quasi die gesamte erste Halbzeit lang geführt bis zum Pausenpfiff und dann stand es doch kurz vor Schluss noch 12-12 zur Pause durch ein Tor von Simon Jeppsson aus dem Rückraum und ja, danach dachte man, okay, jetzt haben sich die Flensburger gefangen, das war wichtig, auch für die fürs Mentale, vor der Halbzeit noch den Ausgleich geschafft zu haben, gingen in Führung, führten zwischenzeitlich mal mit 2 Toren, konnten sich aber nicht wirklich absetzen, es blieb über die gesamte zweite Halbzeit eng. Und so führten die Eulen 2 Minuten vor Schluss mit 1 Tor. Und ja, die Flensburger in Person von Jim Gottfriedsson haben dann einen Wurf verworfen, aber mal sowas von weggeworfen. Das war, ich verstehe es nicht. Also er hat eigentlich eine komplett offene Lücke. Da muss er eigentlich nur im 1 gegen 1 rein. Wenn es schlecht läuft, kriegt er einen 7 Meter. Und er wirft mit einem Stemmwurf am Tor vorbei. Die Eulen machen es dann cleverer auch als in den letzten Wochen, wo sie ja immer wieder mal Chancen hatten, gegen Top-Teams was mitzunehmen. Und ja, spielen das runter und erzielen dann das 25-23 quasi kurz vor Schluss. Und ja, man muss echt sagen, Glückwunsch an die Eulen. Sie haben sich wirklich endlich mal belohnt. Es wurde einfach auch langsamer Zeit. Und ja, Flensburg, ich habe da langsam echt keine Worte mehr. Also es ist echt eine sehr, sehr komische Saison für sie und vor allem natürlich im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Jetzt hat man schon die 5. Niederlage der Saison. Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich.
So viel hatten sie in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich insgesamt zusammengerechnet. Also es ist schon wirklich sehr, sehr kurios. Da ist wirklich so das Thema, glaube ich, einfach, dass man einfach keinen Regisseur hat. Und ich glaube, die müssen einfach einen Gottfriedsson und einen Johannesson, die müssen einfach jetzt ja das noch klarer machen, klarer spielen. Die müssen einfach diese Rolle mehr annehmen, mehr als die da vorne weggehen. Das muss einfach, glaube ich, viel mehr passieren, um ja dieser Mannschaft auch wieder mehr Struktur mitzugeben. Die müssen entscheidende Situationen dann noch abgezockter werden, cleverer werden, um einfach ja sowas zu verhindern, dass man solche Niederlagen kassiert. Wir erinnern uns an die Bundesliga-Saison letztes Jahr, da haben solche knappen Spiele dann meist noch gewonnen, weil sie halt einen Nauge Schmidt haben, der halt dann die richtige Entscheidung gefunden hat, den richtigen Spielzug angesagt hat. Und ich denke, da merkt man einfach, da ja sind die Flensburger gerade noch nicht so auf dem Level wie letztes Jahr. Ja gut, sie haben immer auch viele Spiele gewonnen, das darf man auf gar keinen Fall außen vor lassen, aber schon 15 Niederlage, das ist schon ja einiges mehr als letztes Jahr. Deswegen mal gucken dort, wie es dann dort weitergehen wird. Bevor wir jetzt gleich eine Pause machen, Tim, möchten wir auf jeden Fall noch eins machen, um die gute Überleitung machen zu unserem Take zur EM, die hier ansteht mit dem deutschen Kader, der jetzt bekannt gegeben wurde, 17 Mann. Das Gute ist, aus Sicht von neutralen Fans, die gerne viel Handball gucken wollen, Eurosport überträgt bei der EM mindestens 18 Spiele ohne deutsche Beteiligung. Das ist sehr, sehr gute Nachrichten.
Genau, ja, also du hast es gesagt, 18 Spiele mindestens ohne deutsche Beteiligung für Eurosport. Je nach Ausgang für die deutsche Mannschaft, auch die Halbfinals und das Finale bei Eurosport dann im Free-TV. Die restlichen Spiele kommen dann ohne deutsche Beteiligung alle live bei Sportdeutschland TV. Und ja, natürlich gibt es noch den großen Vertrag mit ARD und ZDF, die ja die deutschen Spiele auch dann übertragen werden. Von daher, ja, man kann alles gucken, alles kostenlos. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine wirklich super Nachricht, die dann die letzten Tage rausgebracht wurde. Und ich bin sehr gespannt, welche Spiele dann bei Eurosport übertragen werden. Da sind in den ersten Turniertagen schon einige wirklich sehr interessante Spiele dabei. Und ja, mal schauen. Ich denke, die werden dann auch in den nächsten Tagen zum Ende des Jahres hin noch näher bekannt geben, welche dann laufen werden. Und ja, ich denke, da können wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf sein.
Ja, schauen wir mal, wie das Ganze angenommen wird, welche Spiele dort im Endeffekt gezeigt werden wird. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wenn natürlich auch dann dort der Kommentator sein wird, der Experte sein wird. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Machen ja schon wirklich jetzt mehr im Handball-Eurosport mit den Damen-Bundesliga, die jetzt übertragen wird bei ihnen. Und da natürlich auch mit Blick auf die Champions League, deren Rechte momentan auch noch ein bisschen brach liegen. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie es dort weitergehen wird, wie dort das auch angenommen wird. Bin natürlich sehr gespannt drauf. Machen jetzt hier die kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Beschäftigen uns dort dann mit dem Kader der deutschen Nationalmannschaft. Wie gesagt, heute ist bekannt gegeben worden, am Freitag 17 Leute sind es mit dabei und wir werfen mal einen Blick drauf, welche Überraschungen sind mit dabei. Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell. am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet, Longline im Netz, Einstand.
Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir wollen uns jetzt mit der EM beschäftigen. Es ist ja nicht mehr so weit, die Tage, wir zählen sich schon, bis es endlich losgeht, bis endlich dieses spannende Turnier losgehen wird. Und das deutsche Team hat den Kader bekannt gegeben. Bevor wir aber darauf kommen wollen, wollen wir uns mit einer Personale beschäftigen, die jetzt bekannt gegeben wurde diese Woche. Denn der slowenische Verband hat seinen Trainer rausgeworfen, Veselin Veseljovic. Wir kennen ihn als sehr impulsiven und auch gerne auch mal aggressiven Trainer, der da wirklich wild gestikulierend am Rande steht, Martin entlassen gehabt und jetzt mit Liman Mifranjes einen neuen Trainer verpflichten können. Tim, wie siehst du die Entscheidung? Ist es die richtige Entscheidung? Vor allen Dingen, wie oder beziehungsweise warum denkst du, dass Mifranjes sich dazu entschieden hat, jetzt wieder in der Nationalmannschaft zu trainieren und dann auch mit Slowenien?
Ja, das ist eine gute Frage, warum er es gemacht hat. Weiß ich jetzt nicht genauer, aber ich denke einfach, er hat einfach vielleicht Lust darauf, vielleicht nochmal ein paar Erfolge zu sammeln. In Kristianstad ist es ja im Moment auch eher so lala. Vor allem in der Champions League ist man, finde ich, schon den Erwartungen hinter zurückgeblieben. Von daher vielleicht, die slowenische Nationalmannschaft ist auf jeden Fall wirklich ein interessantes Team. Man hat einige auch junge Spieler, die man auch entwickeln kann. Von daher, vielleicht will er sich dadurch nochmal irgendwie empfehlen, nachdem es ja auch in Veszprém am Ende nicht wirklich schön zu Ende gegangen ist. Von daher, ja, für ihn auf jeden Fall eine interessante Aufgabe, eine sehr interessante Entscheidung für die Slowenen oder von den Slowenen. Aber man muss schon sagen, er ist jetzt kein schlechter Trainer, von daher denke ich mal schon, dass es sehr interessant wird. Was ich halt ein bisschen kritisch sehe, ist, dass er quasi 3 Wochen vor dem Turnierstart erst bekannt gegeben wurde und dementsprechend kaum Vorbereitungszeit hat mit dem Team. In der Vorrunde trifft man dann auf Polen, die Schweiz und Schweden. Das ist jetzt auch keine überragend, es ist eine machbare Gruppe, sollten sie auch eigentlich schaffen, aber mit so wenig Vorbereitungszeit könnten auch mal gegen die Schweizer oder die Polen vielleicht Punkte liegen gelassen werden, die dann am Ende fehlen. Von daher, da bin ich dann mal gespannt zu sehen, was er da macht. Aber generell finde ich das eigentlich eine sehr, sehr gute Verpflichtung vom slowenischen Verband.
Ja, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie er sich das umsetzen kann. Er fand auch die Entscheidung, man hat sich ja von Veseljevic getrennt, weil er ja mal wieder sehr impulsiv gewesen ist, in der Auszeit dort einen Spieler angeschrien hat, hat man jetzt gesagt, das reicht jetzt mittlerweile, wir wollen das einfach nicht mehr so, finde ich auch gut, auch nochmal zu zeigen, hey, wir lassen uns nicht alles gefallen bei dir und bin mal dann wirklich jetzt gespannt, inwieweit da schon Liman Mifranjes jetzt das Team helfen kann, nochmal weiter erfolgreich zu sein. Wie gesagt, das Team ist eigentlich sehr, sehr gut, du hast gute Spiele mit dem Dejan Bombač und auch ähnlichen Spielern, also von daher mal gucken, was die Slowenen dann bei der EM reißen werden. Darauf sind wir natürlich auch gespannt aus deutscher Sicht, denn dort ist 17-Mann-Kader bekannt gegeben worden. Und Tim, man hat ja jetzt gehört, dass sowohl Fabian Wiede als auch Stefan Weinhold beide verletzt fehlen werden. Deswegen ist Rückraum rechts dann relativ klar gewesen mit Franz Semper und mit dem Kai Heffner. Ansonsten fangen wir mit vielleicht der größten Überraschung an. Im Tor Andi Wolf und Jogi Bitter.
Ja, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Also damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Er war ja, ich glaube, vor der WM letztes Jahr oder dieses Jahr auch im erweiterten Kader dabei. Aber ich denke mal, einfach halt so als Backup, falls mal wirklich gar nichts mehr geht oder sich jemand verletzt, kann man das ja definitiv mal machen. Aber so hätte ich es dieses Jahr eigentlich auch erwartet. Aber Christian Prokop hat sich anders entschieden. Rein vom Leistungsvergleich her würde ich schon sagen, hat Johannes Bitter diese Nominierung definitiv verdient. Ich glaube, ein Gedanke dahinter war natürlich, dass damit Andreas Wolf wirklich als Nummer 1 manifestiert ist. Und wenn er dann mal ein schlechtes Spiel hat, hat man mit einem Jogi Bitter einen erfahrenen Routinier, der sofort funktionieren kann. Das wäre, glaube ich, bei einem Dario Quenstedt vielleicht ein bisschen anders gewesen, der seine Leistung in Kiel eigentlich bisher auch sehr, sehr gut gebracht hat. Auch gestern nochmal in einem Spiel wirklich ein gutes Bewerbungsschreiben meiner Meinung nach abgeliefert hat. Aber der Bundestrainer hat sich anders entschieden und ja, es ist eine Überraschung, aber für mich auf jeden Fall eine Überraschung, die man so durchaus verstehen kann.
Okay, ja, ich war sehr überrascht, denn ich hatte eigentlich gedacht, das ist eigentlich mehr ein Duell zwischen Heine und Wolf, was du ja auch gesagt hattest. Klar, von den Statistiken, er hat die meisten Paraden in der Bundesliga, kann ich es auch auf jeden Fall verstehen. Er hat die Erfahrung und so weiter. Ich finde es halt einfach aus dem Gesichtspunkt, dass er nun mal nicht die Zukunft ist auf der Position, dass du dann vielleicht einen Quenstedt, gut, der auch nicht mehr der Jüngste ist, aber der dann vielleicht noch ein paar Jährchen eher dann spielen würde für den Fall der Fälle, dann weil er damit dazunehmen solltest. Aber wie gesagt, der Bundestrainer hat so entschieden, er hat es ja beim letzten Mal auch schon geredet mit Leistungsgründen, das heißt, ihm müsste das sehr gut gefallen haben, was Jogi Bitter gezeigt hat, deswegen hat er sich da so entschlossen, für, wie gesagt, für mich wirklich die sehr, sehr große Überraschung und ich kann es nicht zu 100% nachvollziehen, weil ich es einfach aufgrund des Alters hätte ich mir vielleicht eine andere Person einfach mehr gewünscht auf der Position, aber ja gut, es ist so, er hat sich so entschieden. Fangen wir dann weiter an, gucken wir auf links außen. Dort stehen Uwe Gensheimer und Patrick Zieker. Ein weiterer Spieler vom DVB Stuttgart, die ja momentan eigentlich im unteren Tabellenhälfte stehen und im unteren Mittelfeld der Tabelle. Wie findest du die Wahl dort auf der Position? Ich denke, Zieker hat gute Ansätze mal wieder gezeigt. Was ist so dein Eindruck?
Ja, ich finde es sehr interessant. Klar, Patrick Zieker hat auch jetzt konstant wirklich gute Leistung gebracht in der Bundesliga, aber ich finde, also das sehe ich dann halt kritisch, weil er eben diese internationale Erfahrung nicht hat. Ich glaube, er hat noch nicht mal ein Länderspiel bisher bestritten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Ich wüsste es auch nicht, nee.
Von daher hätte ich dann eher auf Marcel Schiller gesetzt, der immerhin dann auch schon Europapokal gespielt hat mit Göppingen in der Vergangenheit und auch schon ein paar Länderspiele auf dem Buckel hat und so weiß, was so ihn erwartet. Von daher, das finde ich dann schon sehr interessant und wird dann aber erstmal abwarten, wie er sich schlägt und wie viel Spielzeit er überhaupt bekommt hinter Gensheimer. Keine Ahnung, das wird auch sehr interessant dann zu sehen sein, aber ja, das die Nominierung sehe ich tatsächlich eher kritisch, auch wenn er natürlich jetzt mit 99 Saisontoren bisher auch schon gut getroffen hat in der Bundesliga, aber ja, wie gesagt, für mich wäre dann Marcel Schiller zum Beispiel die erste Wahl hinter Gensheimer gewesen.
Ja, da hast du recht, das wäre auch meine erste Wahl gewesen. Marcel Schiller hat schon einige Spiele gehabt, auch in einigen Finals schon gewesen. Das heißt, er hat noch Erfahrung, die Patrick Zieker nun mal nicht hat. Das ist gar nichts gegen ihn. Ich gönne ihm auf jeden Fall, ein absolut sympathischer Spieler. Sehr, sehr gute Leistung auch gezeigt in Lemgo jahrelang. Und jetzt auch beim DVB Stuttgart ist er eine wichtige Rolle eingenommen. Also von daher kann ich es verstehen, aber ich weiß halt nicht, ob Zieker ja so abgezockt sein kann, denn wenn mal Uwe Gensheimer nicht in Form ist, dass er dort die entscheidenden Würfe reinsetzt gegen sehr gute Torhüter. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ja, kommen wir jetzt zu weiteren Positionen, Rückraum links, der Königsposition, wie sie gerne betitelt wird. Dort sind aus deutscher Sicht drei Leute mit dabei, Fabian Böhm, Philipp Weber und Julius Kühn. Auf Rückraum Mitte Paul Roxmeier, Michael Schick, das sollte man auch erwähnt haben aus dem Hintergrund, dass Philipp Weber vielleicht da mit dabei ist, dass er so ein bisschen so ein anderer Typ einfach ist, so ein bisschen mehr so ein Wusliger und keiner, der mal aus 19 Meter aufs Tor werfen kann. Was auffällt, Tim, Finn Lemke ist nicht mit dabei, wie 2018 auch, hat Philipp Pressepokop das eigentlich revidiert gehabt für 2019, jetzt wir nicht mit dabei. Ja, wie siehst du das? Ist es ein Fehler? Es ist schon sehr, sehr überraschend auf jeden Fall, dass Weber anstatt Lemke mit dabei ist.
Genau, ja, das ist natürlich wieder die große Story vor diesem Turnier, Lemke wieder zu Hause zu lassen. Da bin ich dann natürlich auch wieder sehr gespannt, wie sich das im Verlauf des Turniers entwickelt, ob er vielleicht noch nachnominiert wird, was da auch schon passiert ist. Ja, von daher, Philipp Weber, da war ich auch tatsächlich sehr überrascht. Also Fabian Böhm und Julius Kühn kann ich absolut verstehen. Beide wirklich sehr, sehr gut. Fabian Böhm natürlich auch ein wichtiger Faktor für die Hannoveraner in dieser Saison. Als Kapitän bisher auch wirklich gute Leistung gebracht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Philipp Weber würde ich ehrlich gesagt auch eher so als Puzzleteil für die Breite des Kaders sehen, weil du hast halt mit einem Marian Michalczyk und Paul Drucks einfach dann auf Mitte gelistete Spieler, die eigentlich auch Halblinke sind. Von daher würde ich sagen, hast du quasi 5 Halblinke dabei und kannst da dementsprechend auch variabel agieren. Philipp Weber könnte theoretisch auch auf Mitte spielen, meiner Meinung nach. Aber ja, von daher weiß ich auch hier nicht, wie viel Spielzeit er wirklich dann sehen wird, wenn er es wirklich in den 16er-Kader dann schafft. Aber da war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Und ja, wie gesagt, Finn Lemke ist natürlich wieder so eine Geschichte, auf die man auf jeden Fall achten wird.
Ja, da müssen wir auch auf jeden Fall drüber achten. Also wir erinnern uns, vor 2 Jahren war es bei der EM, da hat er ihn auch nicht mitgenommen. da hat es auch nicht funktioniert. Deswegen, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Klar, wenn du natürlich darauf guckst, du hast einige mit dabei, die sich natürlich auch ein bisschen entwickelt haben in der Zeit und so weiter, aber ich finde halt schon in Finn Lemke, das ist halt auch so ein emotional Guy, also das weißt du, der haut auch mal drauf, der macht auch mal ein bisschen Druck, der pusht die Jungs auch nochmal und ich weiß halt nicht, ob das halt ein Philipp Weber oder so weiter ist, der dann vielleicht eher mit sich selbst beschäftigt ist und auch noch nicht so halt so gestanden ist in der Typ. Also das ist auch, Lemke ist halt auch ein Führungsspieler, er ist groß, der Jungs richtet an sich ihm auf und so weiter, deswegen bin ich sehr gespannt, wie er diese Rolle einnehmen soll. Das bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Das Gute ist schon mal, dass er irgendwie nicht solche Leute wie einen Maxian, was er halt hoffentlich gerade aus gelernt hat, aus der letzten EM, dass er nicht funktioniert, und dann Bastian Roschek. Kommen wir weiter rechts außen. Tobi Reichmann, Timo Kastening, auch so ein bisschen erwartbar eigentlich, finde ich. Klar, Patrick Grötzky ist auch noch der Mann gewesen, aber ich finde, Kastening hat sich echt richtig, richtig gut entwickelt in den letzten Jahren.
Ja, definitiv auch die richtige Nominierung meiner Meinung nach, einfach weil ja Reichmann vor allem im Nationalteam wirklich seine Leistungen gebracht hat und wirklich gut gespielt hat, genauso wie in der Bundesliga auch. Kastening, du hast es gesagt, der hat sich unfassbar gut entwickelt, letzte Saison schon, auch in dieser Saison ist es dementsprechend weitergegangen mit seiner positiven Entwicklung. Hat den Aufwind vom Hannoveraner Aufschwung in der Liga natürlich mit dabei und mit dem Rücken. Hat dann dementsprechend auch nichts zu verlieren wirklich, kann eigentlich relativ befreit aufspielen und ja, Patrick Grötzky, für mich hat er sich in den letzten Turnieren einfach rausgeworfen mit einfach einer viel zu schwachen Quote von außen und ja, dementsprechend absolut verständlich, diese beiden dann vor ihm zu sehen und auch zu nominieren.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wir müssen ganz ehrlich sagen, Patrick Grötzky hat in den letzten Jahren einfach wirklich nicht die Leistung gemacht in der Nationalmannschaft, wie er es im Verein getan hat. Das ist jetzt gar nichts gegen Grötzky, aber in entscheidenden Phasen muss man sich einfach auf den Außen verlassen können, muss man auch einfach die Dinger reinmachen. Wir haben es bei den Damen ja auch gesehen. Deswegen kann ich die Entscheidung da verstehen und wie gesagt, ist mit sich ein gutes Duo, dass er auch dann ab kommender Saison zusammen bei den RMT Melsungen spielen wird. Ja, Tim, kommen wir auf den Kreis zu sprechen. Dort haben wir 4 Leute, die nominiert worden sind. Keine große Überraschung. Die ersten 3 mit Patrick Wiencheck, Henrik Pekeler und auch Janik Kohlbach, die waren ja schon fest nominiert. Mit dabei ist aber Johannes Goller, von der SG Flensburg-Handewitt. Für mich ist er eigentlich der 17. Mann, der dort rausfällt. Denn warum sollte man mit 4 Kreisläufern zur WM fahren, zur EM fahren, das kann ich nicht so ganz verstehen. Deswegen weiß ich auch von dir, dass du auch dein Ausstiegskandidat ist, dass er derjenige ist, der wohl am Ende gestrichen werden wird.
Ja, das hätte ich jetzt auf jeden Fall vor der Aufnahme auch gesagt. Aber durch die Philipp Weber-Nominierung könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die beiden sind, die ja um ihren Platz kämpfen gegeneinander, auch wenn es komplett andere Positionen sind. Aber ich habe da irgendwie im Gefühl, dass vielleicht auch mit 4 Kreisläufern reingehen könnte, warum auch immer. Also ich fände es ehrlich gesagt ein bisschen viel. Aber irgendwie überzeugt mich Weber einfach nicht so zu 100%, dass ich sagen würde, der ist auf jeden Fall sicher im Kader. Von daher könnte ich mir dann schon vorstellen, dass sie Goller vielleicht doch mitnehmen, weil warum sollten sie ihn sonst noch jetzt im Kader lassen? Von daher, wenn man dann vielleicht nicht doch schon irgendwelche Hintergedanken hätte.
Ja, das ist eine spannende Frage jetzt, weil theoretisch gesehen, wenn du sagst, okay, du hast 4 Kreisläufer, du kannst dich alle 4 immer mal am Kreis spielen lassen, das ist natürlich entsprechend schwierig, weil ich mir halt gut vorstellen kann, dass man sagt, okay, Bam Bam, also Philipp Wiencheck spielt vielleicht nur Abwehr, wie es vielleicht ein Lemke gemacht hätte. So, weil ich finde halt, Goller, den musst du eigentlich offensiv auf jeden Fall mit einplanen, aber wenn du halt wieder sagst, wir spielen wieder mit 3 Kreisläufern in der Abwehr, dann wissen wir halt genau, zweite Welle wird halt nicht möglich sein und ist es nicht dann ein Risiko, dann einfach zu sagen, wir haben immer 4 Kreisläufer, wir nehmen wieder mit und dann aber nehmen wir uns die zweite Welle weg, weil wir erstmal wechseln müssen und weil wir nicht die Schnelligkeit haben auf den Beinen, um dann eine vernünftige zweite Welle aufzubauen.
Ja, sehe ich auf jeden Fall das Problem, aber ich würde sagen, ist schwierig. Also ich kann mir irgendwie noch nicht so richtig den Plan dahinter vorstellen. Also Prokop ist ja durchaus auch jemand, der relativ häufig in der Vergangenheit dann auch den zweiten Kreisläufer auch über einen längeren Zeitraum hat spielen lassen, vor allem dann auch in Unterzahlsituationen. Und ich finde, dafür ist dann Goller prädestiniert, der einfach auf beiden Seiten wirklich gut spielen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht für Unterzahlsituationen vor allem dann dabei wäre, weil er eben diese Vielseitigkeit hat. Aber irgendwie, also es wird sehr, sehr spannend. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen, aber irgendwie, es ist schwierig.
Ja, ich glaube, wir werden so ein bisschen in den Testspielen dann vielleicht sehen, wie es weitergehen soll, was so die Idee dahinter ist, die er macht. Denn ich bin ja wirklich sehr gespannt, wenn du mit vier Lokalläufern reingehst, dann musst du natürlich dann auch die Kritik gefallen lassen, wenn es mit der zweiten Welle nicht funktioniert, dass es entsprechend dann nicht funktioniert. Aber ich bin da wirklich gespannt, weil vier Kreisläufer finde ich halt schon sehr viel. Klar, wir sind auf der Position sehr, sehr gut aufgestellt, das soll man dann noch irgendwie nutzen, klar, aber wir haben halt gesehen, bei der letzten WM und auch bei den letzten Turnieren, die zweite Welle ist halt mitentscheidend dafür, dass man dann halt mal schnell Tore erzielen kann. Und wir haben es gesehen, das ist so ein bisschen das große Problemfeld der deutschen Mannschaft gewesen in den letzten Jahren. Und dass man jetzt damit überlegt, mit vier Kreisläufern hinzufahren, ist nicht unbedingt dafür förderlich, dass man da unbedingt dann auch schnelle Spieler dabei hat. Nichts gegen die Kreisläufer oder sie an sich jetzt, gar kein Problem, aber sie sind halt nicht so schnell wie halt ein Außenspieler, wie ein Mittelmann und so weiter. Das sind halt einfach andere Positionen, weil du halt anders trainierst. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was dort die taktische Überlegung ist von Christian Prokop, was er dort macht oder ob er dann vielleicht noch einen öfteren Kampf macht. Ich weiß es nicht, obwohl er eigentlich schon gesagt hat, die alle drei sind mit dabei. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es dort sein wird, wie die Idee dahinter ist. Und gucken wir mal und hoffen wir, dass auch alle fit bleiben. Das ist das ganz, ganz Wichtige, denn gerade Rückraum rechts sollte nicht mehr so viel passieren. Da sind im 28. Mann, geht es nur noch ein weiterer mit David Schmidt. Das heißt, bitte da, Franz Semper und Kai Häfner, bitte bleibt fit bis zum Turnierbeginn oder über das Turnier über, damit wir dort entsprechend dann gut aufgestellt sind. David Schmidt mit Sicherheit ein guter Mann, gar keine Frage, aber halt international noch sehr, sehr unerfahren. Das wäre natürlich dann nicht so gut, wenn er noch rankommen müsste.
Jo.
Ja, Tim, damit sind wir jetzt soweit am Ende unserer Aufgabe. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Wir wünschen natürlich allen unseren Zuhörern natürlich ein frohes Weihnachtsfest. Wir werden dann nach den Weihnachten natürlich drüber zu sprechen kommen, denn am zweiten Weihnachtstag wird ja schon wieder gespielt. Und dann gibt's noch einen Spieltag an dem Sonntag drauf. Also von daher gibt's noch zwei volle Tage mit Handball und dann fängt auch dann endlich die EM an und werden wir uns natürlich ausführlich mit beschäftigen, wollen eine Vorschau machen werden. Deswegen uns natürlich folgen gerne natürlich auf SeppMaaS56 bei Twitter und Tim_Detdettmann23, der hat uns auch gerne Fragen stellen, mit uns diskutieren über den EM-Kader. Wer ist euer 17. Mann? Also wer muss der Meinung, dass er gehen muss? Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf, was ihr dazu sagt. Und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.